Heute zu Gast bei Behind the Sea Philipp Dehn, CEO von der gleichnamigen Firma Dehn. Dort dreht sich alles rund um den Megatrend Schutz, speziell Blitzschutz. Das ist deren Flagship-Produkt. Die machen aber noch ganz, ganz viel mehr. Das hat er mir gleich alles im Podcast erklärt. Auch wie er denn überhaupt in diese Rolle gekommen ist. Nun mittlerweile in der vierten Generation im Familienunternehmen hat man in der Beratung gestartet, ist dann erst in eine andere geschäftsführende Rolle gegangen, bei einer anderen Firma und dann zurück ins Familienunternehmen. Er hat natürlich auch mit mir über seine Top 3 Tipps gesprochen, was im C-Level wirklich ihn bisher erfolgreich gemacht hat. Da geht es ganz viel um Eigeninitiative, Lösungsdenken und auch um Resilienz. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören, denn die Tipps gibt es wie immer natürlich kurz vor Schluss. Er hat mir auch erzählt, dass er immer einen Job haben wollte, in dem er sozusagen seinen eigenen Urlaubszettel unterschreiben wollte. Wie man das kriegt, dass man sich ganz viel damit beschäftigen sollte, was einem Spaß macht, auch wirklich systematisch und auch hin und wieder mal WhatsApp und die Mails und Facebook und alles drum und dran mal ausschalten sollte. Das gibt's gleich im Podcast, deswegen nicht lang schnacken. Geh mal rein in den Podcast, let's go!
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Franz.
Schön, dass ich da sein darf. Ich bin ja heute Gast bei euch. Man merkt schon, wenn man hier langsam herfährt, da gibt es dann schon die ersten Slogan auf dem Weg, Dehn Protects. Ihr seid ja im Sicherheitsgeschäft sozusagen tätig. Aber bevor wir da reingehen, stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag unseren Zuhörenden, was du so machst.
Ja, ich bin der Philipp Dehn aus der Oberpfalz und hier bin ich daheim.
Sehr gut.
Bin 46 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder, wohne hier in Neumarkt in der Oberpfalz, jetzt schon seit 13, 14 Jahren und führe das Unternehmen jetzt seitdem mein Vater in den Ruhestand gegangen ist, seit 10 Jahren zusammen mit einem guten Team.
Sehr gut. Ja, ich habe schon erwähnt, ihr seid im Sicherheitsbereich tätig, das ist ja ein Megatrend und ihr seid ja speziell auch im Energie- und Infrastrukturbereich tätig. Der ist ja zurzeit auch, wir nehmen das ja hier 2024 auf, auch oft in der Presse, da gibt es viel zu tun. Deutschland muss da einiges nachholen. Ihr seid sozusagen auch Teil davon, aber die meisten Leute kennen vielleicht die Brand nicht, die jetzt nicht so aus der Szene kommen. Oder was würdest du sagen, wie ist die eigene Wahrnehmung?
Ja, ich weiß schon, was Dehn macht, aber du hast absolut recht. Viele wissen nicht, was Dehn macht. Dehn ist ein Industriebetrieb, der im B2B-Sektor ist und jetzt nicht wie bei B2C. Da kennt man natürlich den Turnschuh oder die Handtasche oder den Fußball oder so.
Genau.
Das heißt, in unserem Bereich, im Energiebereich sind wir schon bekannt. Viele verbinden uns mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem Blitzschutz auf dem Dach. Mhm. Faradayscher Käfig, da habe ich metallene Ableitungen. Das ist aber bei weitem nicht alles, was wir tun. Du sitzt ja auch hier in unserem Museum oder mit mir zusammen. Mhm. Und wir machen eben natürlich das Thema Blitzschutz fast auf allen Dächern. Da sind wir auch, wie ich sagen, so Weltmarktführer. Aber auch viele Schutzgeräte, die im Haus sind oder in anderen elektrischen Anlagen wie Windmühlen, PV-Anlagen, Wallboxen, sind überall schöne Geräte, die du auch hier um uns rum siehst, die dafür sorgen, dass der Strom sicher fließt und der Anlage und dem Mensch nichts Böses tut.
Ja, sehr gut. Ja, ich bin ein Riesenfan von sozusagen den, ja, einerseits natürlich dem Mittelstand, auch unseren sehr unternehmerischen deutschen Mittelstand, finde ich. Man sagt ja immer, wir haben keinen Amazon, wir haben kein Facebook, wir haben kein Google, aber wir haben ja...
We have the German Mittelstand.
Ja, genau. Ja. Siehst du auch so, oder?
Das ist so. Ich glaube, das ist bei allem, will jetzt nicht sagen, viele schreiben ja momentan, der Standort Deutschland, der ist schlimm und so weiter und so fort. Natürlich muss ich da was tun, aber wir haben auch sehr viel. Und das ist der deutsche Mittelstand. Wir leben nicht nur von 6 großen Playern, sondern ich glaube, 90% der Beschäftigten sind irgendwie im Mittelstand mit lauter motivierten Unternehmern und Unternehmerinnen. Und da kann man schon was machen. Ja.
Ja. Ich glaube, so Transformationsfähigkeit ist auch so ein Kernthema. Immer wenn ich jemanden da habe, die schon irgendwie in der 3., 4., 5. Generation im Unternehmen sind, dann ist es meistens nicht mehr genau das, mit was es angefangen hat, sondern teilweise sogar was ganz anderes. Jetzt hatten wir letztens jemanden da, da ging es mit Schmuck los und später wurden es dann Schläuche. Kannst du mal bei dir so eine Zeitlinie geben, wie es losging und vielleicht die Stufen?
Das kann ich sehr gut, weil ich den Vergleich oft mache. Also wir sind in der vierten Generation oder ich. Das ist schon mal gut, weil nach der Lehre hat es die dritte oder die vierte ja schon zerstört. Also das haben wir schon hinter uns. Wir sind jetzt schon in der vierten Generation. Und Generation 1 war mein Urgroßvater, der irgendwann gesagt hat, oh, da tut sich ein neuer Trend auf. Das mit der Fackel und dem Strom, da kommt Strom jetzt als Neues. Mhm. Also war sozusagen sehr disruptiv und hat gemeint, da muss ich dabei sein. Also ist Elektroinstallateur geworden. So. Mhm. Sozusagen hat in die Oberpfalz und dann nach Bayern Strom gebracht. Mhm. Damals wie von Siemens und so. Das war diese Gründergeneration. Ja. Dann die Generation 2 hat gesagt, oh, das ist ja super, aber installieren ist schön, aber damals gab es jetzt eben noch keinen Elektro-Großhandel, wo ich was kaufe. Also hat er gesagt, ich muss zum Hersteller werden. Mhm. Also kann ja einfach in den Supermarkt gehen, gab es nicht. Mhm. Ist Hersteller geworden. Generation 3, es waren dann eigentlich mein Vater und mein Onkel, die haben gesagt, Deutschland ist nicht genug, es ist zu klein, weil wir Nischenplayer sind mit unseren, dahin waren es dann schon viele Blitzschutzprodukte, Überspannungsschutzprodukte, Arbeitsschutzprodukte und die sind dann in ihr Auto gestiegen und haben die Welt erobert. Also haben dann gesagt, in Deutschland, in Österreich eine Niederlassung, in Holland eine Niederlassung, in Dänemark eine Niederlassung, also internationalisiert. So, und last but not least, ich bin jetzt der Vierte, der es hoffentlich, wie gesagt, nicht zerschlägt. Und wir haben das Thema jetzt irgendwie, betrifft uns alle, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung, das Thema Verbreiterung des Produktportfolios. Und auch in der Zeit werden wir wahrscheinlich den wieder disruptieren und der Nächste wird es wieder anders machen. Also, weil du vorhin gesagt hast, transformieren, das Gehen, auf den Markt zu achten und trotzdem alles in Frage zu stellen, glaube ich, das muss jeder Unternehmer in seiner Epoche, in der er tätig ist. Mhm.
Perfekt. Das ist schon ein Beispiel, was ich ja versuche, auch in dem Podcast immer zu destillieren. Da kommen wir später noch dazu. Also unbedingt weiter zuhören und gespannt dranbleiben. Jetzt hast du gesagt, er hat als Elektroinstallateur angefangen. Wenn man jetzt so in die neumodische Unternehmerwelt guckt und auch so in die Literatur, da kommt dann oft so Themen wie, ja, man muss groß denken, think big. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, wenn man als Elektroinstallateur angefangen hat, dass man gleich gedacht hat, man baut dann 500 Millionen Schutzunternehmen auf. Das war ja eigentlich nicht so. Das wäre eigentlich anders. Also, da hat man eigentlich einen Trend gesehen, ist auf den gegangen und hat dann einfach gemacht, oder?
Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie in eine Business School gegangen sind und sich so ein Business Canvas gezogen haben, sondern da war man überzeugt, ach, da kann man was machen. Die Vorväter davor waren alle Ziegeler zum Beispiel. Vielleicht war dann die Affinität irgendwann auch zu sagen, man fängt mit dem Blitzschutz an, weil man auf dem Dach ist. Aber wie du richtig sagst, man war, glaube ich, überzeugt und da ist was und da hat man jetzt keinen großen Strategieplan gemacht. Mhm. Auch, glaube ich, die Generation 2 nicht. Die hat es aus der Notwendigkeit. Da war eine Lücke im Markt, in die ist man reingesprungen. Ich glaube, das ist der Unterschied, dass jetzt die Welt einfach schnelllebiger ist und du als Unternehmer, Unternehmerin viel schneller gefordert bist, Entscheidungen zu treffen. Ich mache es mal so. Früher hast du dem Kunden halt einfach einen Brief mit einem Angebot geschickt und der hat es dann 4 Tage später bekommen und hat 4 Tage später wieder zurückgeschrieben. Jetzt schreibt er dir nach 3 Minuten, hast du das Angebot bekommen.
Ja.
Und das bedingt, glaube ich, dass heute man als Unternehmer schon ein wenig strategischer unterwegs sein muss, um auch zu entscheiden, was man tut und das Schwierigere, was man nicht tut. Das, glaube ich, haben die früheren Generationen, ohne zu sagen, dass sie keine nicht strategisch im Kopf waren, die natürlich clever, aber ich glaube, man musste jetzt keine ausgefeilten Businesspläne rechnen.
Ja, klar. Das ist ein guter Punkt auch schon. Was tut man nicht? Heute hat man ja immer mehr Optionen im Privaten, aber auch wahrscheinlich im Unternehmerischen. Ja. Da kann man auch auf jeden
Zug aufspringen.
Genau. Da bin ich mal gespannt, wie du das für dich auch managst, auch im Persönlichen dann. Ja, jetzt hast du gesagt, du bist seit 10 Jahren sozusagen da. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist. Ich meine, es ist ein Familienunternehmen. Ja. Man könnte jetzt sagen, ja gut, der hat da mit 3 ist der dann schon in der Produktion rumgelaufen und dann ist halt ja immer so weiter. Aber so war es ja nicht.
Nee, so war es nicht. Und ich muss sagen, bei uns ist das echt gut gelaufen. Mein Vater war ja lange vorher mit seinem Cousin in der 3. Generation. Und ich glaube, eines, was wir als den, also mein Vater und ich zusammen sehr gut gemacht haben, ich war nie der bestimmte Nachfolger. Mhm. Also meine Eltern haben unsere schöne Kindheit hier geben lassen, haben uns natürlich in der Schule und in der Uni finanziell unterstützt, wenn man dann Leistung auch gebracht hat, aber haben nie gesagt, also dann kommst du. Ja. Das macht ja auch Druck. Und ganz ehrlich, ich wollte es am Anfang nach dem Studium auch nicht. Ich wollte so meine ersten, mein erstes Geld selber verdienen. Mhm. Wollte auch die erste, den ersten Landler mal von meinem externen Chef bekommen, also Feedback bekommen, ja, nicht behütet sein. Und mein Vater hat echt uns, meine Schwester auch, die nicht im Unternehmen tätig ist, in Ruhe gelassen. Mhm. Und so war ich dann eigentlich 8 Jahre woanders. Also ich bin 4 Jahre nach dem Betriebswirtschaftsstudium. Früher hieß es Betriebswirtschaft, heute heißt es Business.
Oder International.
Oder International ist aber das Gleiche, glaube ich.
Ja.
War aber nicht schlecht. Ich bin ein leidenschaftlicher Betriebswirt mit technischer Affinität. War 4 Jahre in der Beratung. Das war super. Ich glaube, ich habe da 7 Jahre lang gearbeitet, weil ja die Nächte dazu gehören. Gehört sich auch dazu, aber in der Zeit ist man noch nicht verheiratet und hat irgendwelche großen Verpflichtungen, Haustier und Hof und so. War super, habe da super viel gelernt, unterschiedliche Branchen. Das hilft mir heute auch noch. Also du hast einen stillen Gesprächspartner, dann gehst du ins nächste Projekt und hast einen Choleriker, der dich erstmal 10 Minuten zusammenschreit.
Ja.
Dann bist du irgendwie bei einem Sportartikelhersteller und dann bist du aber beim Chemieunternehmen. Und der eine expandiert und der andere baut Stellen ab.
Ja.
Also, und das ist schon was, diese Vielseitigkeit kann ich eigentlich nur jedem, der, glaube ich, Unternehmer wird, ist das eine gute Schule. So. Mhm. Und dann nach 4 Jahren, wie viele Berater, wollte ich dann nicht nur auf der konzeptionellen Seite sein, sondern bin zur Firma Leoni gegangen, glaube ich, bekannt, großer, vorwiegend Automobilzulieferer. Der hat aber einen Controlling-Leiter oder kaufmännischen Leiter gesucht. Das war für mich gut. Ich bin ja so Zahlenmensch auch. Und war da eigentlich in dem Bereich Fiberoptik. Da geht es eigentlich um Telekommunikation, also wie um Telekommunikation, wie rüstig. Es war noch in der Zeit, wo man ISDN hatte. Kannst du dich vielleicht erinnern?
Ja.
Ich mache eine Datei auf, gehe erstmal lieber duschen und dann komme ich aus der Dusche wieder zurück und dann war die Datei offen mit 3 Megabyte.
So ist es, ja.
Und jetzt wissen wir jetzt alle getunte Kupferkabel und so. Und die, wir haben uns damals schon mit dem Ausbau beschäftigt. Super spannend. Unternehmen mit 400 Leuten. Und mein Chef ist nach einem Jahr zum anderen Unternehmen gegangen, ja, und ein bisschen Glück im Leben und vielleicht war er auch nicht ganz untüchtig, hat der Chef gesagt, du, darfst du nicht Geschäftsführer werden wollen? Und dann war ich 29. War es der richtige Zeitpunkt? Na, absolut nicht. Da kam gerade unser Sohn auf die Welt und gebaut haben wir auch. Also von den 27 Stunden am Tag musste ich irgendwie gucken, dass ich 24 rauskriege. Aber es ist im Leben halt manchmal so, dass manche Sachen nicht planen wollte. Ich wollte dann trotzdem meine Frau heiraten, das Kind halten und auch Geschäftsführer sein.
Ja.
So. Und deswegen, also war ich dann eigentlich relativ jung mit 29 Geschäftsführer. Mit einem anderen Geschäftsführer zusammen, der eher Techie war. Und haben so einen 350-Mann-Frau-Laden geführt mit Standorten in Rot, Sonneberg, Neuhaus, das ist in Thüringen. Und hatten dann Standort noch in USA und dann noch einen in Tschechien. Und das war dann so Vollgas. Also aber auch, war ich dann auch 4 Jahre. Und wäre da wahrscheinlich auch geblieben, weil mir das gefallen hat. Und ich glaube, das Unternehmergehen hat man in einem fremden Unternehmen genauso wie im eigenen, vielleicht im eigenen noch ein bisschen mehr, aber es hat mir gut gefallen, ja. Und dann gleich vielleicht zu deiner nächsten Frage hinzuleiten, ja, dann habe ich ein Angebot bekommen, das ich nicht ablehnen konnte, durfte, sollte, musste. So,
ja,
das ist zu meinem Werdegang, ja.
Ja, es ist immer interessant, was man für eine Schule da auch hatte, um dann in die Geschäftsführung zu kommen. Du hast ja gesagt, Beratung ist eine gute Schule, dann kommst du ja aus dem Finanzbereich. Was würdest du sagen, ist die beste Schule?
Ich glaube, die beste Schule kommt immer auf den Typ drauf an. Ich wollte immer irgendwie einen Job haben, wo ich mal meinen Urlaubsantrag selber ausfüllen kann.
Okay.
Ein bisschen so. Also Selbstbestimmung war mir wichtig. Wenn ich denke, ich darf 30 Jahre in die Arbeit, wollte ich einen Job, wo ich mir selber, das war die Motivation, selber meine Arbeit suchen kann.
Okay.
Das führt dazu, dass man wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen Karriere machen muss. Und ich bin, glaube ich, kein Vollboot-Elektriker, der entwickelt, also bleibt Betriebswirtschaft übrig. Und da ist, glaube ich, schon die Schule irgendwie zu einem großen Wirtschaftsprüfer zu gehen, der einen Beratungsteil hat oder zu den klassischen Strategieberatern. Oder heute könnte man auch sagen, man geht zu einem Investment-Banking-Private-Equity-Firma, wo es auch darum geht, im Kopf Geschäftsmodelle schnell zu verstehen. Investiere ich, weil hier die Flasche steht, investiere ich jetzt in einen Flaschenhersteller, was ist denn da wichtig, aus was besteht das Glas, gibt es einen Markt dafür, wird überhaupt noch Wasser getrunken.
Ja.
Alle so Leute, wo man sich reinversetzt, bringe Markt mit Produkt, mit Kanal zusammen und man lernt in relativ schneller Zeit zu Lösungen zu kommen. Also hast du eine ewig Zeit, sondern der Mandant sagt, also ich komme jetzt in der Woche wieder bei der Lösung. So. Und sich selber zu priorisieren und wie gesagt vorhin, sich auf die unterschiedlichsten Leute auch einzustellen. Mhm. So, und das kann ich immer noch sagen, war jetzt für mich gut und ich kann auch sagen, für mich und glaube ich für andere auch, es hilft glaube ich, wenn man nicht gleich aus der Uni rausfällt und in den eigenen Laden reinfällt. Aber das machen viele auch anders und es funktioniert auch gut für uns. Und ich glaube auch, dass mich mein Vater und unsere Mannschaft hier akzeptiert hat, war es gut, wenn du halt schon kommst und sagst, du, ich habe es selber geschafft, woanders Geschäftsführer zu werden. Da musst du jetzt nicht jeden Tag erzählen, ich bin für nicht nur Sohn und also deswegen auf mich bezogen, war es gut.
Ja, ich glaube, das ist echt für die eigene Psyche echt auch immer gut. Ja.
Aber jetzt nie, bin ich kein Kind von Traurigkeit, aber Selbstbewusstsein und Leute haben nie angezweifelt, dass du das nicht kannst, weil du hast ja schon voran. Also man wird jetzt zufällig nicht Geschäftsführer. Also, glaube jetzt nicht.
Nee. Ja. Aber gut, das ist eine wichtige Frage. Wie wird man eigentlich Geschäftsführer oder was muss man dazu mitbringen, beziehungsweise auf was muss man sich auch einlassen können, weil es sind ja auch nicht nur positive Seiten davon. Man ist ja irgendwann auch haftbar, dann muss man natürlich sich auch mit Themen rumkümmern, mit denen man sich vielleicht als Experte in dem Bereich, ne, wenn du jetzt sagst, man wäre jetzt Ingenieur bei euch, dann hat man
kann
vielleicht
man auch Geschäftsführerin.
Ja, kann man sogar auch Geschäftsführer werden. Was würdest du sagen, sind so Eigenschaften, und du hast schon einige genannt, aber vielleicht so auch nochmal die Top 2, 3, die man mitbringen soll oder die man entwickeln müsste, damit man Geschäftsführer
ist? Also ich glaube, was du schon haben musst, weil man es glaube ich nicht entwickeln kann, ist Eigeninitiative, also Gestaltungswille. Mhm. Und ob das dann der Ingenieur ist, der CEO oder CTO wird, oder du musst irgendwie den Drang haben, was zu tun, was zu machen. Das Zweite ist, es hilft, wenn man nicht der Bedenkenträger ist, der Problemdenker, denn der Lösungsdenker. Das hilft übrigens privat auch. Was man dann wahrscheinlich erst erkennt, ist, dass man schon ein robustes Fell haben muss, weil ja, du bist in der Haftung, es passieren auch Dinge. Wenn man jetzt total sensibel ist oder sich da nicht ein Fell anlegen kann, wird man auf Dauer wahrscheinlich nicht gut schlafen können. Weil es immer ist, du kannst dich um viele Dinge kümmern, letztendlich kannst du aber alles nicht wissen und es kann einer mal mit dem Gabelstapler jemanden verletzen, dann stehst du auf einmal da und gab es eine Arbeitsunterweisung, stehst auf einmal vor dem Staatsanwalt, Produkte können ausfallen und zu Schaden führen. Also hast immer, du musst für dich akzeptieren, dass immer Risiken da sind. Mhm. Und es gibt halt Leute, die können das nicht. Dann ist, glaube ich, schwierig bei aller Fähigkeit. Und das Letzte ist, glaube ich, man muss einen Willen haben, sich dauernd selbst zu reflektieren und zu sehen, wo man sich weiterentwickelt. Weil ich würde sagen, wie ich mit 29 Geschäftsführer war, ist das anders als jetzt mit 46.
Ja.
Da habe ich mich mit AI noch nicht beschäftigt. Also wieder zu sagen, was fehlt mir denn eigentlich? Und hier im Raum sitzt auch eine nette Dame, die Eva. Früher habe ich immer gesagt, das reicht doch, wenn ich denen bei der Betriebsversammlung ab und zu was erzähle. Und dann haben wir irgendwann habe ich erkannt, das reicht nicht. Ich brauche irgendjemanden, der mir hilft, den Menschen zu erklären in unserem Unternehmen, warum was so ist. Ja, da habe ich mich mit Kommunikation beschäftigt und dann kam die Eva irgendwann. Ja. Also deswegen, das sind so ein paar Dinge, glaube ich. Kommt aber wieder auf den Nukleus, dass man Eigeninitiative hat und sich weiterentwickeln will. Ja. Und damit das Unternehmen.
Wie entwickelt man das oder hat man das einfach? Weil, also ich sehe es zum Beispiel auch jetzt so bei mir im Freundeskreis, auch gerade wenn man so Mitte 20, Mitte 30 dazwischen, da kristallisiert sich dann raus, wer sozusagen nimmt diese Risiken in Kauf und macht vielleicht irgendwie was Risikohafteres, gründet mal oder so. Und also ist das was man vielleicht auch schon in der Kindheit dann irgendwie lernt? Oder wie? Oder
das durch welche Eignung? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt da spekulieren, können wir beide zusammen spekulieren. Wo kommt Befriedigung her? Oder woraus ziehen Menschen Befriedigung? Ich kann jetzt für mich sagen, oder für allgemein, es geht ja vielen Leuten in Deutschland glücklicherweise gut. So. Und der eine sagt halt, ich mache meinen Job, der ist aber gar nicht so wichtig und ich gehe jetzt drin auf, dass ich der Kassier im Tennisclub bin.
Klar.
Und für meine Familie da ist und ich will immer Donnerstag schön den Rasen mähen.
Ja.
Also für meine Schwiegermutter, die den Podcast hoffentlich nicht hört, ist der Garten wichtig und so weiter und so fort. Und bei mir ist es so, ich bin schon einer, und das glaube ich auch viele, die wollen irgendwie einen Erfolg sehen. Erfolg heißt nicht, dass das Bankkonto am Schluss groß ist, sondern zu sagen, da, wir haben uns was vorgenommen, dass wir jetzt da einen Standort hochziehen. Und das war schwierig. Und dann haben wir das zusammen gelöst. Und das schafft mir Befriedigung. Oder zu sagen, also am meisten freue ich mich über den Erfolg von jungen Mitarbeitern, wo man dann die Lernkurve sieht und dann machen die Dinge, wo man dann selber nicht mehr drauf kommt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt eine bedeutende Rolle in einem Unternehmen hat, ob das jetzt Geschäftsführer ist oder nicht, muss man sich an solchen Dingen, glaube ich, erfreuen können, weil man ja sonst jetzt nicht sagt, ich bleibe jetzt mal bis um 8 Uhr im Büro.
Ja, klar.
Oder so. Und es ist, natürlich hast du ein schönes Auto und das Gehalt, aber es muss dir irgendwie Befriedigung geben und vielleicht bist auch gerne, also ich zumindest, mit netten Leuten zusammen. Also das sind jetzt nicht meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die machen dann das was, sondern die kommen auch auf meine Terrasse beispielsweise und wir haben einen schönen Abend zusammen und das gibt mir auch Befriedigung. Ich hoffe denen natürlich auch, aber das ist eine psychologische Frage, ja. Wo man seine Befriedigung rauszieht. Ja,
ja, das ist interessant. Mich würde interessieren, wie das entsteht. Könnte man bestimmt so Studien nachgucken und so. Aber theoretisch müsste man ja dann eigentlich so auf diese Eigeninitiative, dann sage ich mal, wenn man Lösungsdenker sein und robustes Feld, da müsste man ja eigentlich Befriedigung rausziehen, weil wenn man da keine Befriedigung rauszieht, dann geht es auf Dauer. Ja.
Also ich glaube, gelesen habe ich mal, ich glaube, dass jeder Mensch strebt, sich selbst zu bestimmen, wie er das auch immer auslebt. Also dass das Spaß generiert. Deswegen glaube ich, hat der Mittelstand gegenüber größeren Unternehmen, wo ich auch schon war, also Freiheitsgrad schätzt jeder. Also im Privaten natürlich auch. Keine Ahnung, ich kann entscheiden, gehe heute Abend zum Fußball und meine Frau muss jetzt meine Frau nicht fragen. Also rein fiktive Frage.
Außer die ist auch beim Fußball. Dann,
also meine ist das wurscht, die ist froh, wenn ich weg bin und Fußball gucken kann. So ist es wahrscheinlich auch, dass schon die Jobs und so ist es bei auch vielen Positionen, die zu uns kommen, junge Leute sagen, kriegt eine gute Ausbildung, kriegst einen Freiheitsgrad. Das ist tendenziell schon interessanter als ein enges Korsett. Also ohne, dass ich jetzt mit dir psychologisch analysiert habe, wie das Thema Befriedigung rauskommt, ist Freiheitsgrad interessante Aufgabe, liest man ja auch, junge Generation will vor allem spannende Jobs haben. Also es muss spannend sein irgendwie. Und ich glaube, das ist schon was wir auch bieten. Ich glaube, das Thema Energie, Digitalisierung sind spannende Themen. Und da schauen wir schon, dass wir halt Jobs generieren, wo dann halt Leute auch Spaß haben.
Ja. Absolut. Ja, ich glaube, das ist dann ein Thema wahrscheinlich, womit sich Leute auch mehr beschäftigen sollten, was wirklich einem dann so Befriedigung gibt. Weil ganz so einfach ist es ja nicht. Ne?
Also es weicht jetzt von unserem Unternehmertum-Thema ab, aber ich glaube allgemein sich zu fragen, was einem Spaß bereitet und nicht, hilft im Privaten und im Geschäftlichen.
Machst du das irgendwie regelmäßig oder sogar systematisch?
Ja. Also das ist irgendwie was tief in mir drin bist, ist, dass ich mich eigentlich regelmäßig hinterfrage. Jetzt nicht hinterfrage, ob ich jetzt eine Lebenskrise habe und Midlife-Crisis Montag, Donnerstag, aber zu sagen, ich habe das Thema, ja, ich glaube, das hat jeder in Führungsposition, dass die Zeit ein zu knappes Gut ist. Und die Frage, wie man die Zeit investiert, die stelle ich mir jede Woche. Also mache eigentlich immer ritualisiert. Sonntagabend oder sowas unterm Wochenende ist Handy aus und Computer aus. Also das kann ich auch mal als mein Ritual geben.
Ja.
Ich glaube, ein frischer Geist braucht auch mal 2 Tage Reset. Ich gehe auf den Tennisplatz oder mache was anderes. Ich kann auch sehr schnell abschalten im Urlaub. Und Sonntagabend nehme ich halt dann mal mein iPad und sage, was ist denn die Woche los? Und schmeiße auch dann Termine raus und sage, wenn der Freitag ist, welche Tore muss ich am Ende geschossen haben? Weil der Kalender fühlt sich immer von alleine. Also das ist schon was. Und es gibt mir dann auch nicht Befriedigung, sondern dann gehe ich in der Woche nicht unter, andersrum. Und ich lebe es ja auch den anderen Leuten vor. Weil wenn ich dann wie irgendwie so ein Schweißgebadeter zum Parkplatz renne und so und sage, ist alles in Ordnung, ich habe alles im Griff, dann ist die nonverbale Kommunikation, die ich ausstrahle, wahrscheinlich nicht die, nimmt mir keiner ab.
So
Also deswegen bin ich gezwungen und im Privaten mache ich es auch jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 46, meine Kinder sind 15 und 17, möchte ich schon Zeit mit denen verbringen. Meine Frau sagt, du, in 3 Jahren ist es denen relativ wurscht, ob wir daheim sind oder nicht. Ja. Das ist auch eine Art von Priorisierung. Gehe ich doch mit meinem Sohn lieber noch länger auf den Tennisplatz, solange ich ihn besiege noch.
Ja.
Also das ist auch da ein bisschen eine Art Priorisierung. Ja.
Ja.
Aber ich muss mir das jetzt nicht in eine Excel-Liste schreiben und sagen, jetzt werde ich erinnert, dass ich mich priorisieren muss.
Ja. Ja, sehr spannend. Also das sind auch so die Themen, die wir versuchen hier so ein bisschen zu destillieren. Was sind so die Routinen, wenn du sagst, du setzt dich abends hin, Sonntagabend, irgendwie so erstmal Konnektivität aus. Also ja. iPad hast du zwar, aber wahrscheinlich sind da dann nicht dann Mails und so drin, sondern da setzt du dich
hin. Zum Beispiel auch, kann ich auch dir sagen, ich habe diese ganzen, also bei mir bingt das iPhone nicht und es, und ich habe diesen Zähler auch ausgeschalten. Also, weil wenn du, glaube ich, siehst, dass du jetzt 50 E-Mails, dann gehst du in zwei Besprechungen mit 60. Also ich wollte mich nicht zum Hypochonder machen. Bei mir ist das alles aus. Wenn es mich interessiert, drücke ich drauf und sehe das. Also ich habe bewusst, wenn ich, dass ich das nicht sehe. Und ich habe das Wochenende, kann bis auf Ausnahmen echt abschalten. Freitag gehe um 4 oder sowas, wenn ich in Neumarkt bin, nach Hause, wenn ich lege es weg. Und bis Sonntag ist es weg. Und wenn ich im Urlaub bin, die zweite Routine, dann ist entweder eine der Assistentinnen immer da und da habe ich die Geschichte, also wenn es brennt, dann schreibt es mir bitte eine WhatsApp und ich schaue die E-Mails nicht an. Und wir sind zu fünft im Vorstand, sodass auch ein anderer was machen kann. Also erstens mal fühlt der andere Vorstand sich auch, hey, ich bin ja auch wichtig und Chef vertraut mir auch. Und bis jetzt hat mich nur einmal, glaube ich, in 13 Jahren einer angerufen. Und das hat den Charme, dass du echt dann auch bei einer Woche oder zwei Wochen echt weg bist. Und ich glaube, ein Doppeleffekt hat es auch noch. Die Leute sehen auch, dass der Chef kein Micromanager ist und sagt, du, der lässt mich jetzt mal machen. Also du ziehst ja dann sonst nur Lemminge. Also in dem Fall gewinnst du. Du hast mehr Freizeit, bist für deine Familie da und mit dem Kopf weg, kommst wieder frisch an und die anderen dürfen die Woche oder zwei Wochen einmal selbst entscheiden. Sonst das funktioniert bei uns gut, machen die anderen auch.
Das ist eigentlich interessant, ne? Man eigentlich bezeichnet man die ganzen Sachen, Mails, WhatsApp etc. eigentlich als fast schon als Produktivitätstools für Kommunikation, macht die Kommunikation produktiver, aber wir fangen jetzt an, uns wieder zu restriktieren, also alles sozusagen wieder runterzufahren.
Ich würde sagen, es hat natürlich riesen Vorteile, weil du bei meinem Beispiel von vorne schreibst dann Brief und wieder zurück 8 Tage mit E-Mail 5 Minuten.
Ja.
Man muss die Tools halt bloß wissen einzusetzen. Also es gibt ja auch einen privaten Freunde bei mir, ich glaube, die sind gestresster als ich, weil die schaffen es gar nicht von Instagram X. Die gehen ins Bett und haben dann gesagt, jetzt habe ich alles bei Facebook beantwortet.
Ja, genau.
Also das, und nicht zu sagen, dass es schlecht ist, aber wie setze ich es halt auch ein? Ja?
Ja, nicht so, dass es einen rumdiktiert sozusagen. Ne?
Ja, es soll ja eigentlich Spaß machen, sonst könntest du es ja löschen von deinem Telefon. Ne?
Ja, jetzt hast du dich vorher hast gesagt, du beschäftigst dich ja natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Ich will jetzt gar nicht so noch ein Bucket aufmachen, da gibt es genügend Podcasts da draußen, die das machen. Aber glaubst du, dass durch KI, ähnlich natürlich auch wie damals durch die Industrialisierung, da wurden dann die Leute nicht mehr, ich glaube, da waren früher alle waren irgendwie Farmer, ne? Logischerweise, weil irgendwo muss das Essen herkommen. Dann kam Industrialisierung, dann waren es plötzlich nur noch, heute sind es glaube ich irgendwie 1% oder sowas in der Art. Und früher waren es wahrscheinlich 70-80%. Jetzt kommt vielleicht künstliche Intelligenz, das heißt, die Leute haben vielleicht auch wieder mehr Zeit, sich anderen Jobs zu widmen. Man kann jetzt Content Creator werden, man kann Podcasts machen wie ich, obwohl das nicht mein Hauptberuf ist, aber was ich meine, kann man sich dann vielleicht wieder mehr damit beschäftigen, was befriedigt einen wirklich und dann wieder vielleicht auch innovativer sein, weil du sagst, das macht dann vielleicht auch mehr Unternehmergeist?
Also es ist auf jeden Fall hat, glaube ich, das und deswegen beschäftige ich mich auch mit KI oder mit AI, es wird unser Unternehmertum tun sein, auch und das Privatleben stark verändern. Entscheidungen oder Dinge werden nochmal viel schneller passieren.
Ja.
Also du kannst jetzt sagen, ich brauche 4 Tage, um mir mal den Markt für Biogasanlagen anzuschauen. Jetzt schaffst du es fast auf 10 Minuten, wenn du dem Copilot ein paar Mal was promptest, hat er den Biogasmarkt analysiert. Also allgemein das Thema Geschwindigkeit wird erhöhen und das wird noch zu mehr Dynamik führen. Wir müssen uns auch gucken, wie kriegt man eine Organisation resilient? Ich bin Familienunternehmer, ich will jetzt nicht, dass die Leute auch alle ausbrennen.
Ja.
Wie schützt man sich selber? Also das ist ja immer Fluch und Segen. Die Produktivität wird da schon steigen, aber auch, man muss sie dann auch managen, weil wenn alles immer schneller geht, das sagen ja auch unsere Mitarbeiter berechtigt, es geht immer höher, weiter und so weiter. Dann sage ich, ja, weil die Welt sich halt immer schneller dreht.
Ja.
Jetzt haben wir mal einen Trend von einem halben Jahr, das Elektromobilität ist, dann ist sie wieder weg. So.
Ja.
Vorher war halt einmal so ein Trend 10 Jahre. Ja. Das heißt, AI hat eine hohe Dimension. Google integriert jetzt als letzter noch AI in seine Suchmaschine. Ich glaube, es ist jetzt nach 15 Jahren zu Ende, dass man da oben was eingibt, sondern du promptest.
Genau.
Also es wird, das wird nochmal anders sein. Und ich glaube, jeder Unternehmer sollte sich, ich mache es auch, mit AI beschäftigen, um zu sehen, was ist denn da alles möglich?
Mhm.
Wie kann man AI nutzen, zum Beispiel, ich kann eine E-Mail zusammenfassen oder einen Vertrag, muss nicht alles lesen, um Produktivitätsgewinne zu erzielen. Ich glaube, das muss man als Unternehmer, um auch Kostenvorteile in Deutschland zu haben, weil Deutschland teuer ist. Aber man muss sich, glaube ich, auch überlegen, was das mit der Organisation macht an der Stelle. Weil es wahrscheinlich nicht jeder richtig einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast.
Noch nicht.
Noch nicht. Ja, meiner, der hat auch mal, wie er 10 war, da Fortnite Tag und Nacht spielt. Also ist ein super Ding. Kann man spielen ab und zu auch mal PlayStation.
Macht Spaß,
ja. Ja, aber nicht tagelang. So. Ja. Und so ist es auch ein bisschen AI, nicht ohne Grund gibt es ja einen AI-Act, wie man das einsetzt, was da für Informationen verwendet werden. Und ich glaube, man sollte sich es fürs Unternehmen auch gut überlegen. Ja.
Absolut. Ja, und glaubst du, dass es dann auch zu mehr Unternehmern führt?
Zu mehr Unternehmen?
Also, dass mehr Leute dann Unternehmer oder Unternehmerin werden
also, dadurch? Also, die Technologie bietet natürlich momentan neue Möglichkeiten, dass es neue Anwendungen gibt.
Ja.
Wie du sagst, ich bin Content
genau.
Generator oder sowas. Die AI ermöglicht, dass es halt neue Berufsgruppen gibt. Dafür fallen wahrscheinlich andere weg. So.
Ja, mal gucken, oder?
Ja, ja.
Könnte so sein. Ja, wir kommen langsam schon zum Ende. Wir haben es im Vorgespräch auch kurz angesprochen. Thema Gesundheit, Ernährung, Sport. Du spielst Tennis, zumindest mit deinem Sohn, hast du vorhin erwähnt. Achtest du auch sehr drauf, dass das noch genügend Zeit kriegt in deiner Woche oder wird das dann immer mal geopfert?
Nee, also insgesamt, du hast ja vorhin gefragt, was es so für Rituale gibt.
Mhm.
Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Familienunternehmer und einem angestellten Geschäftsführer, der auch ein sehr guter Jobber ist, dass mein Arbeitsvertrag unbefristet ist. So.
Mhm.
Das heißt, ich vergleiche das immer, ich laufe einen Marathon und keine 100 Meter.
Ja.
Die 100 Meter Geschwindigkeit schaffe ich vielleicht gerade noch 400 Meter und dann ist Schluss.
Mhm.
Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich bis zum Ziel komme. Mein Ziel heißt, das Unternehmen hoffentlich gesund und wertvoll in die nächste Generation bringen. Um das zu tun, sind die Wochenenden bei mir frei. Ich habe auch Urlaub. Es gibt ja andere Unternehmer, die nehmen dann die Arbeit mit und schreiben dann die Rechnungen, um dann wieder ein frischer Chef zu sein. Der Chef, sag ich mal, bin jetzt nicht der, der jeden Tag in die Muckibude rennt, aber ich habe einen guten Mix aus, ich mache gerne Ausdauersport, manchmal ist es Joggen am Kanal, manchmal ist es Tennisspielen und ich fahre gerne leidenschaftlich Mountainbike. Ich habe aber auch angefangen jetzt, vielleicht ist das zu intim, etwas gezielten Kraftsport zu machen, weil man ja mit 46 langsam älter wird und Muskelabbau ab 25 abnimmt. Also schon guckt auch und vielleicht auch nicht wie früher im Studium so viel Alkohol trinken, sondern was jeder mal gemacht hat, sondern einfach sich ein bisschen gesünder ernährt. Also, aber da auch, das habe ich ein bisschen mit meiner Frau gemein, im Unternehmen, nicht alles extrem. Es gibt so diese Couch-Potatoes, die danach irgendwie ein Triathlon rennen und sich die Knie kaputt machen. Also alles irgendwie gesunde Mitte. Sport machen, aber jetzt nicht 8 Tage die Woche und dann ist das Kniegelenk kaputt und so auch im Unternehmen anspruchsvoll sein, aber es nicht overpacen und so. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Auch da gibt es die Rituale. Ich gehe Freitagnachmittag dann manchmal eben, da gibt es ein Tennis-Ding, fahre mit meinem besten Kumpel am Wochenende. Die Kinder geben einem jetzt mehr Freiheitsgrad, dass ich mit meiner Frau öfters mal beim Essen bin oder die Kinder gehen dann mit, ist ja auch schön. Und da eine gute Balance. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein gutes Seminar gemacht in St. Gallen bei einem der Anbieter da. Und der hat gesagt, du musst in deinem Leben irgendwie verschiedene Dinge bespielen. Also die unternehmerische Seite, zielorientiert, dann die Freundschaftsseite, die Familienseite und dann gibt es die Seite, die habe ich erst aufgebaut bei mir, die überhaupt keinen Sinn macht.
Okay.
Also total, mache was überhaupt keinen Sinn macht. Also Mensch, ärgere dich nicht spielen, macht keinen Sinn. So. Und das hält auch irgendwie den Geist und das habe ich mir eigentlich so ein bisschen bewahrt. Genauso wie man sich um Kunden kümmern muss und sollte man sich auch um seinen Freundeskreis kümmern, sonst ebbt er ab. Man sollte sich auch um seine eigene Ehefrau kümmern, sonst ist sie fort. Und ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absolut.
Und da achte ich schon drauf, jetzt nicht minutiös dass das halt alles ein bisschen im Gleichklang ist, weil im Leben, glaube ich, wirst du in irgendeinem der Felder mal einen Downturn haben und dann müssen die anderen Säulen dich halt ein bisschen tragen. Ja. Ausgewogenheit.
Ja, das ist gut. Also zwei Punkte. Der eine Punkt mit den verschiedenen Bereichen, das finde ich interessant. Da hat auch jemand mal im Podcast, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wer gesagt, dass das wie so Bälle sind. Ja. Manche sind aus Gummi, manche sind aus Glas. Mhm. Manche kann man fallen lassen, wieder auffangen. Richtig. Manche kann man nicht fallen lassen, die sind dann zerbrochen. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, also ich finde es sehr interessant, dass du es auch nochmal gesagt hast, man läuft einen Marathon und keinen Sprint. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie wird man erfolgreich, wie wird man Geschäftsführer, es hängt ja alles so ein bisschen zusammen, dann wird oft gesagt, ja, man muss wahnsinnig viel und wahnsinnig alles und immer versuchen, alle Postfächer leer zu räumen, vielleicht als Beispiel, aber dann ist man vielleicht mal eine Zeit lang vorne, aber dann wird man halt überholt. Ja.
Da kann ich jetzt vielleicht noch so eine, will ich jetzt sagen, Phrase raushauen, also das eine ist, alles ein bisschen in Balance haben und sich immer reflektieren, ob die Beispiel von dir Glas und Gummibälle passen, aber auch zu sagen, du bleibst nur Geschäftsführer, bist der gute Geschäftsführer, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Es ist nicht die Anzahl.
Ja.
Du musst die richtigen Tore machen und musst eine gewisse Ausstrahlung haben, dann bleibst du auch erfolgreich. Also das muss man sich auch, du musst nicht alles machen. Ich habe auch lernen müssen, bei vielen Dingen, die ich jetzt verändern könnte, sagen, das ist nicht wichtig. Also das könnte man schon, wenn man viel Zeit hat. Mhm. Also sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und die eintüten und sagen, was muss ich tun, damit mein Unternehmen nicht existenziell bedroht ist? Was muss ich tun, damit mein Geschäftsmodell funktioniert? Und gucken, ist auch noch, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, dass ich gern mit meinen Kollegen und Kollegen auf meiner Terrasse ist, sich bewusst sein, dass man allein nichts ist. Mhm. Also wenn du kein gutes Team hast, das irgendwie dir hinterherläuft oder mit dir läuft und sagt, der ist ein ganz cooler Typ und das macht mir auch Spaß, wird es nicht funktionieren. Also das ist habe ich auch zu spät erkannt, nicht weil ich mich, weil ich Leute schlecht behandelt habe. Ich habe mich nicht darum gekümmert, dass ich habe das Problem halt vielleicht versucht selber zu lösen, statt zu suchen Leute, die es mit mir machen. So und seitdem ich das habe, habe ich mehr Zeit, bin eigentlich erfolgreicher und habe auch ein bisschen mehr Spaß am Leben. Und das war ein bisschen eine Lernkurve, weil man meint, man muss die Tür allein einrennen. Ja. Zu dritt, wenn drei gegen die Tür springen, dann die Tür nicht aus Metall ist, dann kriegt das ja dann doch kleine.
Das stimmt. Ja. Sehr gutes Schlussstatement. Wir sind schon am Ende vom Podcast. Ganz herzlichen Dank, dass du es alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, die Episode ist vollgepackt mit sehr, sehr guten Zitaten.
Ich hoffe, es war was dabei, was euch interessiert.
Ja. Ja, ja klar, wir fragen gleich mal die Kollegen und Kolleginnen, die mitgehört haben als erste Zuhörer. Aber ich fand es sehr, sehr gut und ich freue mich, dass du bei Behind the Sea dabei bist dieses Jahr.
Gerne, Franz, gell.
Super, ja. Dann sind wir einmal durch. An alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt natürlich uns ein Feedback schicken, wie euch die Episode gefallen hat. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann kriegt ihr solche Episoden wie jetzt mit Philipp einfach direkt in den Feed. Müsst euch sozusagen nicht drum kümmern, welchen Unternehmer, welche Unternehmerin oder Geschäftsführerin ihr als nächstes hört. Und kriegt wöchentlich mindestens mal eine Episode. Das Ganze ist natürlich nur möglich, weil ich das als Berufshobby mache und noch einen anderen Beruf habe. Also gerne mal bei atreus.de auch vorbeischauen. Wir können euch helfen, wenn ihr gerade so komplexe Transformationsprojekte managt und wenn ihr natürlich irgendwo eine Führungslücke habt, schaut da mal vorbei, schreibt mir gerne auch auf LinkedIn, wir können uns einfach mal unterhalten, vielleicht können wir euch helfen, vielleicht hat das Gespräch schon geholfen und danach kommt ihr alleine klar, das werden wir sehen und ich freue mich, wie gesagt, über jedes Feedback und über eine Bewertung. Philipp, bis zum nächsten Gespräch.
Dankeschön.